Das ist kein Zorn, der sich da Bahn bricht. Also natürlich ist das doof, wenn man da irgendwie im Stau steht oder wenn man sich darüber aufregt, dass die Cola mehr kostet als in den 50er Jahren.
Der Film ist eigentlich auch ein gutes Lehrstück für die Gegenwart. Wenn man mal schaut, wann der gedreht wurde, 1993, ist er eigentlich noch ziemlich früh am Anfang des sogenannten langen Jahrzehnts der 90er.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Popcorn-Pilger. Hallo Uwe.
Hallo Fabian.
Uwe, bist du heute gut drauf oder hast du schlechte Laune?
Ich bin in nachösterlicher Stimmung.
Gut.
Also eigentlich bin ich ohnehin ja kein zorniger Mensch.
Also muss ich jetzt nicht mich davor fürchten, dass du hier einen Falling-Down-Moment hast.
Ja, das weiß man ja nicht. Sowas kommt ja dann doch, dann kommt ein Stau und dann wird man überfallen. Oder guck mal, die Preise steigen ja auch abartig. Ne? Also man kann schon sehr schnell sehr wütend werden, denke ich. Das sollte man nicht sagen, dass sowas einem nicht passieren kann.
Also liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört es, wir setzen jetzt nach unserer österlichen Pause die Reihe zu den sieben Todsünden fort und heute geht es um den Zorn oder die Wut. Da reden wir gleich noch drüber. Und der Film, den wir uns dazu überlegt haben, ist Falling Down. Mal wieder ein Film, muss man sagen, mit Michael Douglas.
Ja. Zu Recht auch. Auch einer derer, die mit und durch ihn in großer Erinnerung bleiben, wo er aber mal eine doch sehr andere Rolle spielt als vielleicht sonst. Also er ist nicht der Strahlemann.
Aber der Untertitel des Films sagt schon alles.
Ja.
Ein ganz normaler Tag.
Ja. Tja.
Und das ist ja auch das, was das Setting suggerieren soll. Also dieser Foster oder Defense, wie es auf seinem Autokennzeichen steht, ist ja im Grunde jemand wie du und ich. Der hat seine Probleme im Job, der hat seine familiären Probleme.
Ja.
Dass es nicht ganz so einfach ist, stellt sich dann im Laufe des Filmes heraus, dass er durchaus ja schon irgendwie auch vorher schon Probleme hatte und dass jetzt nicht spontan sich nur an diesem Tag da alles entwickelt. Aber so ist zumindest der Eindruck, der hat da mit seinem Büro-Outfit, mit diesen Stiften in der Brusttasche und so und seiner Brille und der läuft da und steht im Stau. So, ja, und steht im Stau. Und die Situation hatten wir sicherlich alle schon mal. Man steht im Stau und möchte eigentlich ins Lenkrad beißen.
Ja.
Und er steigt einfach aus und dann entwickelt sich eben dieser ganz normale Tag, der dann auch mit
Blut und Morden endet.
Blut und Morden endet und Spoiler auch mit seinem eigenen Tod.
Ja. Aber gewollt.
Ja, Suicide by Police nennt man das in der Fachsprache, damit seine Tochter dann versorgt ist durch die Lebensversicherung.
Ja.
Aber das nur am Rande.
Gut. Und da tut sich bei mir aber schon die Frage auf, ob er ein wütender oder ein zorniger Mensch war. Wir haben ja eben schon da ein bisschen angedeutet, dass man da unterscheiden kann. Ich glaube, das erklärt sich nicht für alle von selbst. Mal ganz grob würde ich, wenn ich nach einer Kurzdefinition gefragt werden würde, sagen, Wut ist ein unkontrollierter Ausbruch, der durchaus noch nachvollziehbaren Grund haben kann, aber dann eher unkontrolliert ist. Während Zorn ist vielleicht auch von einem Wutausbruch begleitet. Zorn ist eigentlich ein Aufbäumen gegen ein Unrecht, eine Ungerechtigkeit mit dem Willen zur Veränderung und gleichwohl der Bereitschaft zum Destruktiven. Also wenn ich zornig bin, dann nehme ich auch nicht mehr Rücksicht auf Empfindungen und auf das Wohl einer gegenüberliegenden Seite. Vielleicht will ich sogar vernichten, wenn es mir um den Zustand geht, auf eine Situation zornig bin. Und der Zorn gilt auch als eine sogenannte göttliche Tugend. Also wenn Gottes Zorn ist, dann ist das ja das Wirken Gottes hin zu einem gerechten Zustand. Also warum ist das dann wieder eine Todsünde? Weil, das ist jetzt aber meine Theorie, das ist meine Hypothese, weil es Gottes Sache ist. Und sich den Zorn anzunehmen, bedeutet zumeist nicht göttliche Gerechtigkeit, sondern Selbstgerechtigkeit. Und ist am Ende eigentlich kaum zu unterscheiden von der Wut. Aber die Todsünde heißt, meine ich, tatsächlich Zorn.
Ja, das Problem ist, dass die Übersetzungen aus dem Lateinischen da immer changieren. Und mal findet man Wut und mal findet man Zorn. Aber mir geht es so rein sprachlich. Wenn ich Zorn höre, denke ich, und das hast du ja angesprochen, wir kennen das vor allen Dingen aus dem Alten Testament, aber auch im Neuen Testament finden wir Stellen, denken wir an die Reinigung des Tempels durch Jesus, der die Händler aus dem Tempel wirft. Das ist so, oder man spricht dann so allgemein sprachlich auch vom heiligen Zorn oder von einem gerechten Zorn, also ein sich auf, wie du sagst, ein sich aufbäumen gegen Missstände. Und auch durchaus auch Gewalt dafür anwendend, dann eben auch eine Haltung, die wir dann in den politischen Systemen der Linken finden, also in den kommunistischen, sozialistischen Revolutionen, auch eben ein Zorn sich Bahn bricht gegen ein ungerechtes Regime, das beseitigt werden muss und das eben auch nur mit Gewalt beseitigt werden muss, weil freiwillig keiner geht. Und ich glaube, das schwingt damit, wenn wir eben von einem gerechten Zorn oder von einem, wenn ein heiliger Zorn entbrennt.
Ja.
Aber wir finden im Alten Testament aber auch die Haltung, dass man auch zornig ist als Betender, genauso wie man als Betender Klage erhebt gegen Gott in vielen Psalmen, weil man seine Situation als ungerecht und nicht mehr lebenswert empfindet und auch Klage gegen Gott erhebt. Finden wir auch durchaus die Haltung, dass man auch Zorn empfindet, auch gegen Gott, weil man mit der Situation, mit einer Krankheit oder mit den sozialen Umständen nicht zufrieden ist. Ja. Deshalb würde ich deine Hypothese, da würde ich sagen, vielleicht cum grano salis, oder mit einem Körnchen Salz, vielleicht ist da was dran, aber lassen wir es mal so stehen. Mhm. Ja. Ich würde aber auch sagen, das, was wir hier in diesem Film haben, in Falling Down haben, mit Defense, das ist kein Zorn, der sich da Bahn bricht. Also natürlich ist das doof, wenn man da irgendwie im Stau steht oder wenn man sich darüber aufregt, dass die Cola mehr kostet als in den 50er Jahren. Oder bleiben wir bei dem Beispiel mit der Cola in dem Geschäft. Der kann ja der Verkäufer nichts für.
Genau, es ist ein globales Problem eigentlich oder ein gesellschaftliches, was sich aber attribuiert auf sein Gegenüber. Und das siehst du ja in dem Film immer wieder. Die Leute, die ihm begegnen, haben halt ja das Pech, an jemanden zu geraten, dem der Ton auch nicht schmeckt. Also der Kioskbesitzer zum Beispiel, der kann da grundsätzlich zwar nichts dafür, der muss ja aus seinem Mark machen, aber er wird dann auch noch pampig. Das heißt, wir als Zuschauer sollen erst einmal seinen vermeintlichen Zorn mit nachempfinden können. Die kommen ihm dumm in seiner Situation, in der er eigentlich eine schlechte Entwicklung anspricht. Und der Film spielt ja auch damit, dass wir in Teilen, würde ich sagen, und gerade in der ersten Filmhälfte auf jeden Fall, das steigert sich natürlich, uns auch kitzeln will, na, du möchtest eigentlich auch mal so aufräumen, oder? Mhm. Auch mal dreinschlagen, hier mal zur Tankstelle gehen, sagen, was fällt euch eigentlich ein, die Spritpreise immer weiter, ich kann nicht auf mein Auto verzichten, was soll ich denn tun? So, also Beispiel. Und während man sich da so reinversetzt und ein bisschen schmunzelt dabei, wie er da seinen vermeintlichen Zorn, ich bleib mal bei vermeintlichen Zorn, dann auch so furchtlos wird, dass er den Leuten da, den Jungs eine Backpfeife verpasst, dem Kioskbesitzer seinen Baseballschläger abnimmt und sowas oder seinen Raketenwerfer startet, um da die Baustelle zu beseitigen und dann noch der Kleine ihm dabei
das zeigt,
ja, was eigentlich eher ins Computerspielzeitalter passt, da dachte ich mir, aber gut, dass wir dann merken, wir haben Sympathie mit ihm und dann bleibt es uns im Halse stecken, weil die Situation immer weiter wird und diese vermeintliche Gerechtigkeit sich irgendwann doch als Selbstgerechtigkeit entlarvt.
Ja, also das ist ja eben auch der Trick des Films, wie ich sagte, es fängt ja bei der äußerlichen Darstellung an, dass man zumindest am Anfang noch dabei ihm ist und sagt, mir könnte das auch passieren. Es ist heiß, ich habe meinen Job verloren vor kurzem und jetzt stehe ich hier auch noch im Stau und ich habe hier oben stehen. Ja, oder denken wir an Corona-Maßnahmen. Ja, ich habe jetzt hier oben stehen und es muss jetzt hier was passieren.
Der Film ist eigentlich auch ein gutes Lehrstück für die Gegenwart. Wenn man mal schaut, wann der gedreht wurde, 1993, ist er eigentlich noch ziemlich früh am Anfang des sogenannten langen Jahrzehnts der 90er. Die, wenn man das jetzt so ein bisschen historisch betrachtet, man sagt dann von 89 Fall der Mauer bis 2001 Einsturz der
Also wir sind noch mitten im Ende der Geschichte.
Ja.
Also am Anfang des Endes der Geschichte.
Genau, am Anfang des Endes der Geschichte. Das ist das berühmte, das Ende der Geschichte.
Ja, mit dem Untergang des Kommunismus.
Genau, und Begriff eines Historikers jetzt ist eigentlich, jetzt sind wir in einem stabilen Zustand angekommen. Der Westen hat gewonnen. Der Kapitalismus als Wirtschaftssystem setzt sich durch. Eigentlich ja eine Erfolgsgeschichte. Und eigentlich spürte man in den 90ern bis zu diesem nüchternen Erwachen 2001 eine eher Euphorie, die sich ebenfalls in vielen popkulturellen Medien, ob das jetzt die Musik ist, man denke da an so 90er Jahre Michael Jackson und Madonna in ihren Darstellungen. Das war eigentlich ganz viel, auch wenn manchmal ein bisschen, wie soll ich sagen, melancholisch, aber eigentlich eine Siegesfeier für die westliche Welt. Und dieser Film nimmt aber 1993 schon die Frustration vorweg, dass dieser Traum, der da suggeriert werden soll, sich aber nicht bewahrheitet für eine breite Masse, die in ein Hamsterrad geraten ist, in dem er auch steckt und uns auch einen Spiegel vorhalten soll. Meines Erachtens geht es sich natürlich nicht ganz aus, aber wenn wir das in die Gegenwart setzen, ist er schon eine Vorwegnahme des Wutbürgers, der auch von sich sagt, er sei ja einfach nur ein steuerzahlender normaler Bürger mit einer Familie und einem Job und so, in diesem Fall nicht. Und die ganzen gefühlten Ungerechtigkeiten, die ja auch Ungerechtigkeiten sein dürfen, das will ich nicht bestreiten, treiben ihn nach und nach, und wir können nicht ganz sagen, also wir können es vermuten in dem Film, was schon vorweg passiert ist. Wir wissen ja später auch, dass der schon ein belasteter Mann ist.
Genau.
Aber er kommt dann in die Situation, dass er glaubt, sich selbst ermächtigen zu müssen und jetzt selbst etwas tun zu müssen. Nicht, dass er jetzt eine gesellschaftliche Revolution anfangen will, aber er will sich wehren. Und damit ist er schon ein Vorbild für die heutige Vorstellung des Wutbürgers, der das nicht versteht, was dahinter steckt, auch nicht akzeptieren kann, dass die, die da entscheiden, auch fehlbare Menschen sind und die nicht, vor allem nicht verstehen können, dass das Gegenüber, die anderen Hunderten, Tausenden Leute im Stau, genauso denken, mein Gott, was, und jetzt könnte ich aber ausrasten. Aber er tut es. Und damit setzt er sich über alle anderen. Und dann wird eben aus seinem Zorn Wut.
Also würdest du jetzt unterm Strich sagen, das, was die Wut dann auch zu Recht zu einer Todsünde macht, ist es, dass sich über andere hinwegsetzen?
Das Unvermögen und irgendwie vielleicht angefangen bei einem Unwillen, sich in die Gleichartigkeit der Situation der anderen hineinzuversetzen. Damit stellst du dich über die anderen, und das ist das Gefährliche dabei, macht es zur Wut. Wenn wir sagen, Sünde ist das, was Gott und von den Menschen trennt, dann ist das in diesem Fall eben die Unempathie. Zu sagen, wenn ich jetzt die Frau an der Aldi-Kasse anschreie, weil die nicht irgendwas falsch gemacht hat, zu langsam, zu schnell ist, eher zu schnell an der Aldi-Kasse, und ich schreie die an, wer sagt denn, dass die jetzt nicht zu Defense werden kann, weil die einen schlechten Tag hat zu Hause, und dann steht die auf und haut mir den Baseballschläger über, weil sie sich wiederum im Recht sieht. Und so kann die Wut, und jetzt bleibe ich wirklich bei Wut, der Anfang einer Kettenreaktion sein. Es ist deshalb Sünde, weil sie immer das Potenzial birgt, dass sie eine Gewaltspirale lostritt, die nicht mehr einzufangen ist. Auch eine Hypothese. Einen Blick sollten wir ruhig auch noch auf den Polizisten werfen.
Auf den Prendergast.
Den Detective, nee, was ist ein Lieutenant,
glaube ich.
Ne?
Der auf jeden Fall, wie es so häufig ist, Prendergast. Eigentlich seinen letzten Arbeitstag.
Ja, na klar.
Kurz vor dem Ruhestand. Ja. Das sind eigentlich immer die Settings, wo dann die Leute dann nochmal erschossen werden.
Ja. Und da habe ich lange überlegt, wie soll man den eigentlich jetzt bewerten?
Also der ist, aus meiner Sicht, ist der emotional stabile Gegenpol. Der aber, und das scheint dann am Ende raus in dieser starken Szene, der hat ja dieses schwierige Verhältnis mit seinem Vorgesetzten. Er hat diese These, diese ganzen Vorfälle, die hier reinkommen, das ist der gleiche Typ jedes Mal. Und sein Vorgesetzter glaubt ihm das nicht und sagt, das ist Quatsch. Ja. Und du hältst dich sowieso immer nur für was Besseres und ich konnte dich noch nie leiden. So, ja. Also dieses vorgesetzten Verhalten, das wir bei Wall Street schon
beobachtet haben.
Ich wollte sagen, ich konnte dich sowieso nie leiden und du hältst dich immer für was Besseres, weil du hier nicht auf die Straße gehst, so wie jeder richtige Polizist auch. Und am Ende dann, wenn die Medien da sind auf dem Pier und er hat den Defense zur Strecke gebracht.
Das ist
und
unser bestes
und
Pferd im
Stall. Genau, er sagt, das ist unser bester Mann. Ja. Und er sagt zu seinem Vorgesetzten, lecken Sie mich am Arsch.
Sir.
Ja. Das kann der Christian ja rauspiepen. Ja. Aber auch er hat, obwohl er der ruhige und stabile Pol ist, der ja auch dann am Ende auch eben dem Defense einen Schritt voraus ist. Er ist schon bei der Familie zu Hause und hat schon auf den Videos herausgefunden, wo der Showdown vermutlich stattfinden wird. Weil er eben ruhig ist und ruhig bleibt, kann er auch entsprechend kognitiv das Ganze einsortieren und eben die Arbeit als Polizist tun, die man als Polizist tun muss. Aber trotzdem scheint eben zumindest am Schluss schimmert es so ein bisschen durch, dass auch eben diese stabile Persönlichkeit auch so leichte sagte, und wir würden alle sagen, es ist sein letzter Arbeitstag, er hat da jetzt diesen Amokläufer zur Strecke gebracht, kriegt von seinem Vorgesetzten am letzten Tag gesagt erst, ich konnte dich noch nie leiden. Und dann kriegt er, das ist hier unser bester Mann. Ja. Das ist dann auch wieder der Moment, dass man als Zuschauer da sitzt und sagt, ich kann es verstehen. Ich hätte ihm das wahrscheinlich jetzt auch gesagt. Ja. Ja.
Ich würde es auch gern noch ganz kurz systemkritisch sehen. Der Prendergast steht ja für was? Der steht ja für eine Staatsgewalt, also für eine höhere Gewalt, die dieser individuellen Wut gegenübertritt. Und nicht ohne Grund, meines Erachtens, erst einmal quasi zahnlos dargestellt. Dieser Polizist hat eine negative Erfahrung in der Vergangenheit und deshalb sitzt er seit Jahr und Tag am Schreibtisch und möchte nicht mehr in den Außendienst. Also eine Staatsgewalt, die eigentlich die Gewalt nicht mehr ausüben kann. Gewaltmonopol in Gesellschaften besteht ja darin, dass man es hat, damit der Einzelne es nicht hat. Mhm. Und ist deshalb für Amerika ganz interessant natürlich, wo es immer noch eine Vorstellung gibt, dass die Bürger sich selber verteidigen dürfen, sollen, müssen. Aber für uns auch nicht uninteressant. Auch nochmal mit einem Gegenwartsbezug die Vorstellung, ja, der Staat macht ja nicht nur alles falsch und ich muss mich dagegen wehren. Er handelt auch noch schwach. Und der Prendergast zeigt aber am Ende, was mit der außer Kontrolle geratenen Gewalt passieren muss vermeintlich, nämlich sie wird eingeholt durch sich selbst. Also die Gewalt wird durch Gewalt eingeholt und zwar final. Das kann man jetzt eschatologisch sehen. Also eine höhere Gewalt im Sinne einer göttlichen Gewalt wird die Ruhe oder den Frieden oder das Recht wiederherstellen, aber auch im Sinne einer Staatsgewalt, der am Ende nichts anderes übrig bleibt. So viel oder wenig man das nachvollziehen kann, wird am Ende nichts anderes übrig bleiben, als sich sein Gewaltmonopol zurückzuholen. Das zeigt ja auch ein bisschen, dass selbst die friedlichste Struktur, die so bestehen kann, unter bestimmten Bedingungen, um sich selbst, um das System zu erhalten, ob man das System jetzt gut findet oder nicht, dazu genötigt ist, über ein sympathisches Maß hinaus zu agieren. Ich hätte jetzt auch dem Protagonisten nicht gewünscht, dass er am Ende erschossen wird. Gerade in dem Moment, wo wir verstanden haben, was das eigentlich für eine gebrochene Figur ist. Mhm. Ja. Aber ich glaube, in der dargestellten Situation musste dieser Prendergast darstellend die Gewalt ausüben. Also mit dramaturgischer Notwendigkeit.
Ja, und es ist, wie du sagst, ja auch nicht dieser Polizistentyp oder Ordnungshütertyp, den wir sonst aus amerikanischen Filmen kennen, aus Western kennen.
Ja, er ist
kennen.
Kein John McClane.
Genau, er ist auch kein Dirty Harry.
Ja. My day. Nee, sicher nicht, ja.
Aber er ist dazu bereit und in der Lage, die Ultima Ratio zu ziehen. Und das ist das, wofür er da ist.
Ja.
Und das würde ich tatsächlich auch unabhängig von einem politischen System sehen wollen, weil die Aufgabe der Polizei ist nicht nur in einer westlichen, demokratisch-kapitalistischen Welt so, sondern in anderen Ländern auch. Wir haben in der letzten Folge, Uwe, das vielleicht am Schluss nochmal gesagt, in Ben Hur haben wir über die einhegende und kultivierende Rolle von Religion gesprochen,
ja,
und von Kult gesprochen. Wir haben hier die einhegende und kultivierende Rolle von Gesellschaft und von Staatsmacht. Ja. Also der Prendergast als Vertreter der Staatsmacht, die wiederum ja eine Gesellschaft repräsentiert,
ja,
ja, und für ihr Wohl und ja, für ihr Wehe verantwortlich ist.
Staatswesen,
ja. Muss, das ist ihre Aufgabe, zumindest seitdem Menschen zusammen, auch in größeren Verbänden und Verbünden zusammenleben und sich spätestens mit der Sesshaftwerdung in Städten in der Frühsteinzeit, mit der Entwicklung der ersten Kulturen und Hochkulturen, seitdem ist es die Aufgabe, das Gewaltpotenzial des Einzelnen einzuhegen. Und im Grunde ist es das, was wir hier sehen. Dass auch wenn am Anfang der Prendergast so zahnlos dargestellt, ja, wird und zurückhaltend und ängstlich, bleibt er das ja am Ende auch. Er ist ja nicht happy. Und er sagt, er zückt jetzt nicht die Riesenkanonen und sagt, ja, jetzt baller ich den um hier endlich. Ja, so wie es John McClane vielleicht gemacht hätte. Ja. Er ist ja überhaupt nicht zufrieden damit. Ja, aber es ist seine Aufgabe und es ist die Aufgabe, nicht nur seine individuelle Aufgabe, sondern es ist die Aufgabe von einem Staatswesen, von einem Gemeinwesen, die Gewalt aus den Händen der Einzelnen zu nehmen und es im Notfall und wenn es denn unbedingt sein, ja, muss, dann auch für alle und zur Sicherheit aller auszuüben.
Also in den meisten Kulturen gibt es dann eben beides, sowohl die Staatsgewalt, die das für sich in Anspruch nimmt und versucht zu erhalten, und das andere eben die höhere Ideologie dahinter. Nehmen wir die alttestamentlichen Gesellschaften, die ein Gesetz hatten, gleichwohl aber um Gott dahinter wussten sozusagen, der als Geber des Gesetzes dargestellt wurde und dem man die letzte Gewalt überlässt. Also wenn etwas Schlimmes passiert, dann war es Gottes Zorn. Und wenn etwas Gutes passiert, dann hat er uns vergeben. Und wir als Priester, Leviten, Könige, wie auch immer, wir sind dafür da, dieses Gesetz so gut zu halten, wie es geht, damit Gottes Zorn eben nicht kommt. Und in einer westlichen Gesellschaft, wie der hier dargestellten, ist es eben auch wieder der Staat, der gibt das Gesetz. Und dahinter, die Ideologie, ist dann eben die der Demokratischen Republik in diesem Fall, an die man auch glauben muss, damit sie funktioniert. Und wenn du, wie der Defense, eben nicht mehr glaubst, dass sie funktioniert, dann kann sich das eben so hochsteigern, bis es zum Erhalt desselben kaum noch etwas gibt, als dass der Zahnlose seine Zähne wieder entdeckt. Ich frage mich also, ob es von den Filmemachern absichtlich war, sozusagen eine filmische Warnung auszusprechen. Und das wäre im Kontext unserer Gegenwart auch sehr interessant zu eruieren.
Uwe, machen wir hier einen Strich drunter. Wir bleiben ja im Gespräch. Wir halten aber fest, die Unterscheidung von Zorn und Wut, so jetzt mal grob gesagt, und die einhegende und kultivierende Rolle auch von Gesellschaft und Gemeinwesen.
Vielleicht für einen Wutfilm Empfehlung mal Angry Birds. Da geht es nämlich wirklich nur um Wut.
Ja. Uwe, warum haben wir den denn nicht genommen?
Ja, können wir beim nächsten Mal nehmen, wenn wir nochmal 7 Todsünden machen.
Wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge oder zu anderen Folgen, dann meldet euch bei uns. Ihr findet uns auf Instagram, bei Facebook und auf Twitter auch sogar. Alles Wichtige findet ihr auf unserer Homepage www.popcornpilger.de. Da sind auch Kontakte zu mir und zu Uwe angegeben. Wenn ihr also der Meinung seid, das war alles totaler Mist, was wir hier erzählt haben, dann schreibt uns das. Und wenn ihr sagt, boah, so habe ich das noch nie gesehen, vielen Dank, dann schreibt uns das gerne auch. Wir freuen uns auf jeden Fall immer von euch zu hören.
Und werden nicht zornig.
Versprochen. Bis zum nächsten Mal.
Die Popcorn-Pilger, ein Podcast des Katholischen Bildungswerks, produziert von der Medienwerkstatt Euskirchen.